Julien und Nico. Ich habe jetzt die letzten zwei Male mit Bass gespielt, ich weiß gar nicht mehr genau. Ne? Die letzten zwei Male, ich habe den Bass vermisst und die Nini hat so eine schöne Stimme. Schön. Wir hatten vor Jahren, schon fast Jahrzehnten, als wir noch junge Erwachsenenhauskreis, gerade nicht mehr Jugendstunde gewesen sind, noch bei uns in Gersweiler im Hauskreis, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber hatten wir Bedeutung von Namen. Ich weiß nicht, ob das unser Thema war, aber in jedem Fall haben wir im Hauskreis gesagt, boah, was bedeuten eigentlich die Namen? Und das war also in der Zeit vor Google und Smartphone, das heißt, wir hatten so ein schlaues Buch, wo dann Namensbedeutung drin stand und dann haben wir da so angefangen. Und haben dann so unsere Namen nachgeguckt und da waren dann so ein Christian, der Anhänger Christi. Oder eine Jessica, Gott schaut dich an. Ein Sebastian, der Ehrwürdige. Der Rudolf da hinten ist der ruhmreiche Wolf. Mein Name, Michael, heißt, wer ist wieder Herr? Boah, das sind so, bam, bam, das ging so richtig. Wir sind ins Schwärmen und ins Staunen gekommen. Die Esther als Stern, der Daniel, Gott sei mein Richter. Und dann wollte Jörg auch wissen, wie sein Name heißt. Und dann haben wir geguckt und spannende Stille. Und dann sagte einer, Jörg, das ist lateinisch, Agricola, der Bauer. Da hatte ich schwer gelacht und gedacht, okay, ist nicht alles so ein Volltreffer. Und wir mochten den Jörg. Trotzdem ist es ein bisschen schwer, ihn an dem Abend wieder aufzubauen, weil er doch ein bisschen gefrustet war. Ja, aber so ist das mal, ne? Mit den Namen. Aber kennt ihr das? Nomen est omen. Also diese Idee, der Name ist Programm oder der Name, der sagt schon was aus über denjenigen. Wir sagen das ja manchmal, ja, der da hat seinen Ruf weg oder der hat seinen Namen weg. Und Christian als Lehrer, wenn der sich so eine Klassenliste anguckt und da stehen dann so Namen wie Kevin, Justin oder Chantal, das ist was anderes, als wenn da eine Felicitas, ein Valentin oder eine Charlotte steht. Es ist einfach nicht egal in unserer Welt, wie man so heißt. Und unsere Namen, also in unserem Kulturkreis, haben ja Vornamen, einer, mehrere. Ich habe nur einen gekriegt, aber der ist schön. Und dann Nachnamen, auch einer oder mehrere. Und wenn ihr mal so durch das deutsche Telefonbuch, gibt es ja nicht mehr, aber früher, wenn ihr da so durchgeblättert habt, dann gab es so ganz viele Müllers, Meyers, Schmidts, Bäckers, Schreiner, Maurer, Krämer, Köhler, Berufsbezeichnung. Haufenweise Berufsbezeichnung. Also, dass wir dazu neigen, uns darüber zu identifizieren, was wir tun, ist also keine neue Erfindung. Das hat in Deutschland irgendwie schon lange Kultur. In anderen Kulturen stehen andere Sachen im Fokus. Zum Beispiel in Skandinavien, da heißt man Svensson oder Gustafsson oder Petersson. Also da ist ganz egal oder nicht so wichtig, was du tust, sondern wessen Kind du bist. Interessant. Der Überlieferung nach soll die Hebamme, als sie den kleinen Reinhold, vor genau 81 Jahren heute übrigens, im Arm gehabt hat und seine Mutter nach seinem Namen gefragt hat, geantwortet haben, naja, Hold mag er ja sein, aber mit der Reinheit, das ist noch nicht so weit her. In der Bibel ist dieses Nomen est Omen ein starkes Motiv. Ich weiß nicht, wie und warum die Mütter und Väter immer schon drauf gekommen sind, ihren Kindern gerade den Namen zu geben. Aber das ist oft so eine Überschrift über so ein Leben, die sich durchzieht. Und es kann positiv und es kann negativ sein. Beim Jakob zum Beispiel heißt es, das war ein Zwillingspärchen, Esau und Jakob. Und der Esau war der Erstgeborene und der Jakob heißt es, der hätte den Esau an der Ferse gehalten. Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen kann, in dem Geburtsvorgang sich da an der Ferse zu halten, aber so ist es beschrieben. Und weil dem so ist, haben die gesagt, guck dir den Gauner an. Den nennen wir genauso Fersenhalter. Wir würden sagen Schlitzohr. Und witzigerweise war das auch so sein Ding. Also der war echt so eine linke Bazille, der Jakob. Bis es dann irgendwann in seinem Leben zum Punkt gekommen ist, dass Gott seinen Namen geändert hat. In Israel. Gott streitet für mich. Da musste er nicht mehr selber für seinen Vorteil kämpfen, sondern hat er begriffen, dass er Gott das machen lassen kann. Eine andere Geschichte zum Thema Namen lesen wir bei Jakobs Frau, bei der Rahel. Als sie eine schwere Geburt hatte und merkte, dass sie das nicht überleben wird, sagte sie, der Sohn soll Ben-Oni heißen. Das bedeutet Sohn des Schmerzes. Aber da schritt sein Vater ein und hat gesagt, nein, er soll Benjamin heißen, Sohn der Freude, da hinten am einen sitzen. Viele Geschichten gibt es noch in der Bibel, wo es mit Namen und deren Bedeutung echt so eine Korrelation gibt. Und das ist mal ein ganz eigenes Bibelstudium, das könnt ihr mal machen, das ist echt, echt spannend. Und ich möchte mit euch heute Morgen ganz besondere Namen anschauen, nämlich die Namen Gottes. Es ist interessant, es sind nicht ein Name, es sind die Namen. Es gibt viele Namen Gottes. Und es ist interessant, so im Alten Testament so ein bisschen zu verfolgen, nachdem der Mensch aus dem Paradies rausgeflogen ist und so diese innige Nähe nicht mehr gewesen ist, steht Gott als weniger als Name, sondern mehr so als Titel oder als Position. Und man merkt, das ist irgendwo ein bisschen distanziert. Und dann über die Kapitel merkt man dann, dass es immer mehr wieder Geschichte gibt zwischen Mensch und Gott. Gott redet in das Leben von Menschen hinein und mit zunehmender Geschichte wird aus diesem Titel Gott immer mehr und mehr ein wunderschöner Teppich von Namen, die alle eine Eigenschaft dieses Gottes zum Ausdruck bringen. Es wird immer persönlicher im Lauf der Zeit. Der erste, mit dem Gott so ein nahes Verhältnis aufbaut, ist Abraham. Von dem haben wir ja vor kurzem gehört. Und über lange Zeit bekommt Gott dann einfach den Beinamen der Gott Abrahams. Und dieser Sohn Isaak, der Sohn der Verheißung, als der dann in die Rolle seines Vaters tritt, sagt Gott, ich bin der Gott Abrahams und Isaaks. Und dann kommt Jakob, der Fersenhalter, und der Name wird wieder erweitert. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und so ist dann der Name Gottes mehr oder weniger bis Mose in der Wüste die Erscheinung an diesem brennenden Dornbusch bekommt und Gott dem Volk, jetzt habe ich ein bisschen hier meinen Text verloren, Mist, das Volk aus Ägypten rausführen will, und ihnen dann mit einem anderen mit Namen begegnet. Ist nicht ganz richtig, dieser Spannungsbogen, weil zwischendrin gibt es vereinzelt auch Begegnungen, wo Menschen mit Gott eine Begegnung hatten und dann ihm einen Namen gegeben haben. Eine werden wir uns gleich nochmal genauer anschauen. Ich hatte in der Vorbereitung eine schön gestaltete Website zu dem Thema Namen Gottes gefunden. Und aus der habe ich auch einiges so an Dingen für die Predigt entnommen. Und wer das zu Hause mal irgendwie nachgucken will, die nennt sich einfach schlicht Namen Gottes, aneinander geschrieben, aber nicht DE, nicht COM, sondern CH. Die Schweizer waren es. Dort sind 36 Namen Gottes aufgeführt und beschrieben. In ihrer Erklärung ist nämlich nicht immer ganz einfach aus diesem Hebräischen eine deutsche Wortbedeutung abzuleiten. Das kann so oder so. Ich habe mich immer nur für eine entschieden, dass es ein bisschen einfacher wird. Aber diese 36, das ist auch schon nicht eine abschließende Zahl. Also wenn ich habe weiter gesucht, um irgendwie zu quantifizieren, wie viele Namen gibt es denn jetzt in der Bibel, die bezeugt sind. Kannst es nicht greifen. Die einen sagen 72, andere sagen 99 und ich habe sogar mal 180 irgendwo gesehen. Also 36 sind aber schon mal genug für eine Predigt, denke ich. Ich habe eine Folie vorbereitet, aus der ich auch nicht alle 36, sondern einen Teil davon uns mal mitgebracht habe. Und die wird uns jetzt auch noch eine Zeit lang begleiten. Da ist dann immer oben, wie ihr seht, der hebräische Name und unten drunter dann die gängige oder eine der Bedeutungen, mit denen man das auf Deutsch übersetzen kann. Da haben wir den Abba-Vater, den El-Deot, den Gott des Wissens, den El-Elyon, Gott der Höchste. Alpha und Omega, Anfang und Ende. Adonai, mein König. Elkanah, leidenschaftlicher Gott. El-Chai, Gott des Lebens. El-Chanum, gnädiger Gott. Yahweh Shammah, der Herr ist gegenwärtig. Yahweh Nissi, Herr mein Banner. El, höchster Gott. Yahweh Zebaoth, Herr der Heerscharen. Yahweh Shalom, der Herr ist Friede. Ruach, Atem, Wind oder Geist Gottes. El-Roi, der Gott, der mich sieht. Christus, der Gesalbte. Yahweh, ich bin, der ich bin. Jesus, der Herr rettet. Yahweh Eshad, der Herr ist Gott allein. Yahweh Rapha, der Herr ist mein Arzt. Elohim, Gott der Schöpfer. Immanuel, Gott mit uns. El Shaddai, allmächtiger Gott. Yahweh Zur, der Herr mein Fels. Yahweh Roi, der Herr ist mein Hirte. Yahweh Elohim, Herr und Gott. Yahweh Mekadesh, der Herr, der euch heiligt. Yahweh Jireh, der Herr wird ersehen. Yah, der Herr ist mein Lob. El Olam, ewig treuer Gott. Eli, mein Gott. Yahweh Tzidkenu, Herr, meine Gerechtigkeit. Das soll jetzt einfach noch so im Hintergrund, könnt ihr euch das noch so ein bisschen auf euch wirken lassen, während ich weiter rede. Der am meisten gebrauchte Name im Alten Testament, das ist der in der Mitte, dieses Yahweh oder Jehova. Das mit Abstand, der am meisten zitierte oder genannte mit 6828 Mal. Und dann gefolgt mit weitem Abstand, aber immer noch häufig mit 2570 Mal, das ist das Elohim. Aber das war es jetzt auch schon an theoretischen Erkenntnissen. Mir geht es nämlich heute darum, dass hinter jedem dieser Namen eben eine persönliche Begegnung von Menschen mit Gott oder Gott mit Menschen steht. Und dass es eben nicht das Ergebnis von einem theoretischen oder theologischen Exkurs ist oder irgendeiner Abhandlung, was sich einer überlegt hat, sondern dass das reales Leben ist. Gottes Namen sind gleichzusetzen mit ihm bzw. seiner Person. Da gibt es nicht dieses, unser Jörg, der war nämlich gar kein Bauer, der war Lokführer. Das hat nicht gepasst. Und diese zwei oder diese Namen, die da stehen, die kann man so grob in zwei Gruppen aufteilen. Nämlich die Gruppe von Namen, die Menschen Gott gegeben haben aufgrund von einer Erfahrung oder einer Begegnung mit ihm. Und die Namen, mit denen Gott sich den Menschen offenbart hat. Und von dieser ersten Gruppe möchte ich uns jetzt zwei Beispiele ein bisschen näher bringen. Und das erste ist von David. David, der wirklich so vielschichtige Charakter, dieser Mann Gottes, der als ganz junger Kerl schon zum König gesalbt wurde, als er noch daheim die Schafe hüten musste oder durfte. Und zu der Zeit, als es schon einen König gab. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil derjenige, der da auf dem Thron sitzt, der hatte jetzt nicht so wirklich viel Spaß, Platz zu machen und David König sein zu lassen, sondern der Saul, der hat ihn verfolgt. Erst sporadisch, wenn er in Rage war und David noch bei ihm am Königshof gelebt hat und dann später ganz offen und sehr vehement, so dass David in der Nacht- und Nebelaktion fliehen musste, alles hinter sich gelassen hat und über Jahre nur mit einer kleinen Truppe von treuen Männern von Versteck zu Versteck geflohen ist. Und immer wieder gab es ganz enge Momente, wo nur durch Eingreifen Gottes David gerettet wurde und überlebt hatte. Und es dauerte Jahre, bis er dann endlich seine Königsherrschaft angetreten hat. Und selbst als er schon König war, hat das mit den Feinden kein Ende genommen. Und an einer Stelle schreibt David, dieser Krieger, der auch gleichzeitig Dichter und Musiker gewesen ist, das stelle ich mir einen ziemlich starken Stretch vor. Ne? So auf der einen Seite so ein super tougher Soldat, auf der anderen Seite so ein weicher Typ mit der Harfe, aber der David hat das hingekriegt. Da schreibt er im Psalm von David, dem Diener Jahwes. Dieses Lied sang er für Jahwe, nachdem dieser ihn vor Saul und allen anderen Feinden gerettet hatte. Ich liebe dich, Jahwe, du meine Stärke. Jahwe, mein Fels, mein Schutz und mein Retter. Mein Gott, meine Burg, in der ich mich berge. Mein Schild, meine Zuflucht und mein sicheres Heil. Ich rufe, Jahwe sei gelobt, schon bin ich von meinen Feinden befreit. Ich war in den Fesseln des Todes gefangen, Sturzbäche des Unheils erschreckten mich. Mit Stricken des Todes war ich gebunden, die Todesfalle schlug über mir zu. Ich rief zu Jahwe in meiner Angst, schrie um Hilfe zu meinem Gott. Er hörte mich in seinem Tempel, mein Hilfeschrei erreichte sein Ohr. Da wankte und schwankte die Erde, es bebten die Gründe der Berge, sie zitterten, denn er wurde zornig. Rauch stieg auf von seiner Nase und Feuer schoss aus seinem Mund. Glühende Kohlen sprühten hervor. Er neigte den Himmel tief auf die Erde und fuhr auf dunklen Wolken herab. Er flog auf einem Cherub, er schwebte auf den Schwingen des Sturms. Er hüllte sich in Finsternis wie in ein Zelt, in Regendunkel und schwarzes Gewölk. Vor seinem Glanz zogen die Wolken vorbei mit Hagel und feuriger Glut. Am Himmel ließ Jahwe den Donner erdröhnen. Laut krachte die Stimme des Höchsten mit Hagel und feuriger Glut. Er schoss seine Pfeile und verjagte die Feinde. Er schleuderte Blitze und verwirrte sie. Da zeigte sich der Grund der Gewässer. Die Fundamente der Welt wurden entblößt vor deinem Drohen, Jahwe, vor dem Schnauben deines zornigen Atems. Aus der Höhe griff seine Hand nach mir. Sie fasste mich und zog mich aus der Flut. Er entriss mich den mächtigen Feinden, die stärker waren als ich und mich hassten. Sie überfielen mich am Tag meines Unglücks, doch Jahwe wurde mein Halt. Er führte mich hinaus ins Weite, befreite mich, weil er mich mochte. Ja, wer ist Gott, wenn nicht Jahwe? Wer ist ein Fels, wenn nicht unser Gott? Dieser Gott ist meine Kraft, er hält mich auf dem richtigen Weg, er macht meine Füße gazellenflink und standfest auf allen Höhen. Er lehrt meine Hände das Kämpfen und meine Arme den eisernen Bogen zu spannen. Du gabst mir den Schild deines Heils und deine Hand hat mich gestützt. Deine Demut machte mich groß. Du schafftest meinen Schritten Raum, meine Knöchel blieben fest. Wenn man das so liest und auf sich wirken lässt, denkt man, wow, krass. Der Typ, also man, die Bedrohung und die Not, in der er drin gewesen ist, die kann man echt fast greifen. Und wie eng das für den David geworden ist und wie hat er sich in seinem Sturm an diesen Felsen, an diesen Jahwe Zur geklammert. Diesen Felsen, der ihn berufen hat und wo es gar nicht so nach Erfüllung der Berufung ausgesehen hat. Ja, es hat mächtig an ihm gezerrt und drumherum ging es heiß her. Aber sein Gott hat sich für ihn als eben dieser sichere Halt, als dieser Fels, auf dem du stehen kannst und der nicht wackelt, selbst im schlimmsten Sturm, bewiesen. Jahwe Zur. Eine ganz andere Erfahrung hat Hagar mit Gott gemacht. Hagar war die Sklavin Saras, der Frau Abrahams. Und als der von Gott verheißene Sohn von Sarah und Abraham so lange auf sich warten ließ, da hatte die Sarah die Nerven verloren. Sie hat Abraham gesagt, weißt du was, meine ägyptische Sklavin, die gehört ja mir. Und wenn du mit ihr ein Kind zeugst, dann ist das quasi meins. Also Abraham hat gesagt, ja okay. Also schlief Abraham mit Hagar und die Hagar wurde schwanger. Und dann haben alle drei gemerkt, dass das eine saublöde Idee gewesen ist. Denn zuerst hat die Hagar gesagt, ich habe das Kind, du hast es nicht. Und ist hochmütig geworden gegen ihre Herrin. Das hat die mächtig angefressen. Und wer war schuld? Abraham war schuld. Die zwei haben richtig schön Zoff gekriegt miteinander. Du denkst so, irgendwie ist das komisch hier in dieser Welt. Ne? Merkwürdig. Und was macht der Abraham? Der verliert dann auch die Nerven und sagt, weißt du was, nimm sie wieder und mach, was du willst mit ihr. Und das hat die Sarah dann auch gemacht. Und zwar hat sie so hart rangenommen, dass die Hagar vor lauter Verzweiflung in die Wüste davongelaufen ist. Und dann lesen wir im Mose Folgendes. Doch der Engel Jahwes fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste, bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt, und fragte sie: Hagar, Sklavin Sarahs, wo kommst du her und wo willst du hin? Ich bin meiner Herrin davongelaufen, erwiderte sie. Da sagte der Engel Jahwes zu ihr: Geh zu deiner Herrin zurück und ertrage ihre harte Behandlung. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Dann fügte er hinzu: Du bist schwanger und wirst einen Sohn bekommen, den du Ismael, Gott hört, nennen sollst. Denn Jahwe hat dein Jammern gehört. Er wird ein Wildesel von Mann sein, im Streit mit allen und von allen bekämpft. Und er wird seinen Brüdern auf der Nase herumtanzen. Da rief Hagar den Namen Jahwes an, der mit ihr geredet hatte: Du bist der Gott des Schauens, sagte sie und rief: Habe ich denn wirklich dem nachgeschaut, der nach mir schaute? Krasse Geschichte, oder? Da ist jemand, der nicht selber über sein Leben entscheiden durfte, der von anderen für seine Zwecke benutzt wird. Und diese anderen, das sind dann auch noch ganz fromme Menschen. Und die sind schuldig geworden an ihr. Und jetzt, wo sie das erste Mal denkt, jetzt nehme ich mein Leben selbst in die Hand, geht's voll in die Hose. Weil sie war zwar an einem Brunnen, okay, aber sie war mitten in der Wüste. Ist jetzt nicht wirklich die beste Perspektive. Und in diese Situation begegnet Gott ihr. Dieser Sklavin, dieser Ausländerin, wie sie bezeichnet wird, dieser Frau. Ich glaube, es ist die erste Frau, die so eine Gottesbegegnung in der Bibel hat. Und er gibt ihr eine Verheißung. Und er gibt ihr Wert und achtet sie. Er schickt sie aber auch zurück in die Situation, die ihr so unerträglich ist. Aber diese Begegnung mit Gott hat bei ihr was verändert, denn sie geht zurück, sie ist gehorsam und sie erträgt das, was für sie vorher unerträglich gewesen ist. Sie hat Gott als den erlebt, der ihr Elend sieht und der ihr darin begegnen will. El Roy. Diese zweite Gruppe von Namen, das sind die, die Gott selbst gegeben hat oder mit denen er sich selbst den Menschen vorgestellt hat. Und da ist ja dieser Name, der auch in der Folie da in der Mitte steht und eingekreist ist, der steht im Mittelpunkt, dieses Yahweh oder Jehova. Und in dieser Situation, in der Wüste, wo Mose diesen brennenden Dornbusch sieht und von Gott berufen wird, sein Volk aus Ägypten zu befreien, stellt Gott sich dem Mose zuerst mal vor als der Gott der Väter, deiner Väter, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Und als Mose ihn dann fragt, was er dem Volk denn für eine Antwort geben soll, wenn sie ihn denn fragen, wie der Name des Gottes ist, der ihn beauftragt hat, sie zu retten, dann bekam er folgende Antwort. Da sagte Gott zu Mose: Ich bin der, als der ich mich erweisen werde. Sagt den Israeliten: Der Ich Bin hat mich zu euch geschickt. Weiter sagte Gott zu Mose: Sagt den Israeliten: Jahwe, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, hat mich zu euch geschickt. Das ist mein Name für immer. Mit diesem Namen sollen mich auch die kommenden Generationen ansprechen. Das ist ein eigenartiger Name, ne? Ich Bin. Klingt erstmal seltsam und so, was mache ich jetzt damit? Ich bin, der ich bin, oder ich bin der, der ich sein werde. Ist nicht so einfach zu greifen. Aber wir fangen an, das besser zu verstehen, wenn wir uns nochmal die Namen angucken, wo Jahwe oder Jahwe und dann noch irgendeine Ergänzung dabei steht. Elohim, Zur, was haben wir da noch? Shammah, Echad, Nissi und so weiter. Jahwe Shalom, ich bin der Friede, der Gott, der dir Frieden gibt. Oder dieses Jahwe Zur, ich bin dein Fels, von David. Oder Jahwe Rapha, ich bin dein Arzt. Da kann man dann so langsam verstehen, was dieses Ich Bin wohl auch meint. Das ist so ein bisschen wie so ein angefangener Satz. Ich bin der, als der ich mich dir beweisen werde, sagt Gott. Und das ist regelrecht eine Aufforderung, ihn hier beim Wort zu nehmen. Die große Mehrzahl dieser Namen bringt zum Ausdruck, dass Gott dem Menschen zugewandt ist, dass er dir zugewandt ist. Und er kann gar nicht nah genug oder umfassend genug in deinem Leben dran sein. Er will, dass du ihn deinen Retter sein lässt, deinen König. Aber ein König, der es liebt, sich dir zu geben, sich zu opfern, seinen Kindern, die er liebt, Segnungen zu schenken. Ich bin der Gott, den du in jede Situation deines Lebens mit hineinnehmen kannst und der sich dir dann erweist als der, der er ist, ich bin. Manchmal so, wie wir uns das vorstellen, aber ganz oft so, wie wir es uns nicht vorstellen, wie wir es nicht erwarten. Ich denke, die Hage hat sich das so nicht vorgestellt, dass sie zurückgehen muss in diese Situation, die so hart für sie war. Aber durch die Begegnung mit Gott hatte sie einen neuen Blick und neue Kraft auszuhalten. David hat das mit dem Felsen nur wirklich erleben können im Angesicht des Sturms und der Bedrohung um ihn rum. Dieses Yahweh oder Jehova, das ist den Israeliten so eine heilige Sache, dass sie den gar nicht mehr aussprechen. Sie umschreiben ihn in verschiedenen Formulierungen. Zum Beispiel reden sie von der Name. Da steckt ganz viel Achtung, Respekt und Ehrfurcht drin. Das ist aber auch ein Zeichen von Distanz. Ich darf dem nicht zu nahe kommen. Und da liebe ich die Namen, die Jesus uns von Gott gegeben hat. Manche von diesen Namen sind ja neutestamentlich, zum Beispiel das Alpha und Omega, das ist aus dem Neuen Testament. Aber der schönste Name, finde ich, ist der, der uns von Jesus in dem Gebet gegeben wird, das er uns gelehrt hat, nämlich dieses Abba, Papa. Diese intime Anrede eines Kindes an seinen Vater, was für die Juden eine absolute Zumutung gewesen ist, ja schon fast den Charakter von Gotteslästerung gehabt hat, Gott so anzusprechen. Aber ich denke, wenn wir das so ein bisschen zusammen machen, weil bei diesem Papa, da kann man auch auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen. Und wenn man diesen heiligen Respekt, diese Ehrfurcht vor der Größe kombinieren mit diesem Abba, Papa, mit dieser Nähe, ich darf diesem unglaublich großen Gott nahen. Im Hebräerbrief heißt es, wir dürfen zu ihm kommen mit aufgedecktem Angesicht. Dann denke ich, dann ist das ein guter, ein richtiger Gebrauch der Namen oder des Namens Gottes und dann kann uns das echt unheimlich in die Weite, in die Tiefe der Erkenntnis, und habe ich ja eben gesagt, das hier ist ja bei weitem nicht abschließend, was dieser Ich Bin für dich sein will, für dich als der sich erweisen möchte. Wir dürfen Gott nämlich nicht nur mit seinem Namen ansprechen, wir dürfen ihn auch manchmal quasi dran erinnern. Wenn wir beten und sagen, danke, dass du El Roi bist, der Gott, der mich sieht. Oder Herr, ich brauche dich jetzt als den Yahweh Zur, den Fels, der mich hält. Denn er hat Mose gesagt, dass er der ist, als der er sich erweisen wird. Und ich bin begeistert von diesen Namen Gottes und ich höre jetzt auf und möchte euch einfach auf den Geschmack gebracht haben und dass ihr euch das in der Bibel selber zu Hause nochmal nachlest. Ihr könnt diese Website auch nutzen, aber dass ihr es nicht bei der Theorie belasst, sondern dass ihr ganz persönlich in diesen Beziehungen einsteigt oder das vertieft, dass Gott der Ich Bin ist, der sich euch zeigen möchte, der uns zugewandt ist. Und der es liebt, wenn wir ihn Gott sein lassen. Amen.